Wir sind wieder da.
Ganz genau. Grüß Gott und Halleluja.
Glück auf und Stahlfluss.
Nee, Glück auf. Glück auf reicht.
Ja, warum?
Ist auch der traditionelle Gruß. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und es gibt keinen speziellen Gruß für die Stahl- und Eisenherstellung. Dementsprechend bleibt es bei Glück auf, weil es von unserer Erde wegkommt.
Aha, was von unter der Erde kommt, über Tage brauchen die für die Stahlherstellung ja sowieso. Alles klar, gut zu
Richtig.
wissen. Ich hatte ja den Kunden gefragt, aber der konnte sich nicht mehr erinnern. Ich habe ja gesagt, er hat Demenz.
Ja,
Da
dann passiert
wusste
das
er
mal.
nicht mehr, so er dachte, nee, so einen speziellen Gruß hat man nicht. Na, habe ja gesagt, dass ich das sage. Wir sind wieder da. Jack Tango.
Und André Brune, der Ruhrpotologe.
Ja, und der Tengologe hat da was Neues im Hintergrund. Falls ihr jetzt hört, seht ihr es nicht. Ich habe ja mein Logo und er hat sein Logo mal verändert. Auf Glück auf, Jack Tango und zwei Fördergerüste und darüber ein Schlegel und ein Eisen in Kreuzform. Wisst ihr Bescheid, was das ist, ne?
Genau, passend auch zu natürlich
Ja,
T-Shirt, ne?
T-Shirt.
Ruhrpott.
Sehe ich. Und wir haben heute den allerletzten, wirklich allerletzten Teil. Wir haben ja erweitert auf vier Teile und heute haben wir die Gegenwart, die Jahrhunderthalle und die Ruhrtriennale. Wobei wir die Ruhrtriennale nur anreißen werden, ne? Weil die braucht eigenen. Ist ja klar. Wir haben es geschafft
Genau,
also.
genau.
Heute ist der letzte Teil vom Bochumer Verein. Jetzt geht's zu Ende.
Genau.
Aber den gibt es ja noch.
Genau. Die Firma oder zumindest der Titel der Firma gibt es noch. Und sie stellt auch noch etwas her.
Ja, wenn ihr den ersten oder auch den zweiten Teil gehört habt, dann wisst ihr, dass sie anfangs Schienen, Weichen und Lokomotivteile und Räder für den Schienenverkehr hergestellt haben.
Ja, und das tun sie heute auch noch. Was sie aber nicht mehr seit Anfang der 1980er tun, ist auf dem ursprünglichen Gelände Stahl herstellen. Dort gab es ja das sogenannte Martin-Stahlwerk, nicht Marin, genau, Martin-Stahlwerk.
Marienkäferwerk.
Richtig, genau. Benannt nach dem dort stattfindenden Siemens-Martin-Verfahren.
Siemens-Martin-Verfahren, der weiß ja, der war Franzose.
Ah ja, Martin. Siemens-Martin.
Siemens-Martin. Da könnt ihr natürlich mehr erfahren über die Verfahren im zweiten und aber auch dritten Teil, weil wir ja auch entsprechend die Siemens-Brüder und den Franzosen Pierre Martin, die das erfunden haben, auch kurz besprechen, wie das ganze Verfahren abläuft. Ne? Zweiten und dritten Teil jeweils, da habt ihr die unterschiedlichen Verfahren. Es war das modernste Verfahren, das dem Bochumer Verein viel Geld einbrachte, trotz immens großen Innovationen, aber es gab dann wieder neue Verfahren, die besser waren.
Genau. Doch dann veraltete es auch und war nicht mehr effektiv und auch umweltunfreundlicher als die neuen Verfahren, die wir im dritten Teil besprochen haben.
Genau. Wo zu Hochzeiten noch über 16.000 im Jahr 1909 Mitarbeiter waren, davon alleine 8.200 in der Gussstahlfabrik auf diesem Gelände, waren 1965 noch 5.400 dort beschäftigt. Krupp ging es auch nicht mehr so prickelnd. Die Globalisierung schritt mit riesigen Schritten voran, die Löhne stiegen, aber auch der Stahlpreis. Für die Produktion aus Deutschland war der hochwertige Stahl zu teuer. Nischenprodukte funktionierten noch, die Glocken hatten eh nur einen 0,4%igen Anteil an der Produktion, aber die hielten ja alle in den Kirchen über Jahrzehnte.
Ja, und Kirchen hatten erste Austritte, statt Neubauten eher leer werdende Bänke und Beichtstühle.
Ich war auch schon lange nicht mehr. Bin auch ausgetreten. Entschuldigung.
Oh, oh, oh. Du musstest mal austreten, habe ich gehört. Ja, dann mach schnell.
Ich müsste
Aber nicht vor
austreten.
die Kamera, nicht vor die Kamera.
Genau.
Immer
Machen
nur
wir jetzt auch
dahinter.
nicht. Wir reden über den Stahl, nicht über das, was da bei uns rauskommt. Woanders
Na
wurde
gut.
nämlich auch Stahl hergestellt und wahrscheinlich viel günstiger. Das war ja auch mit dem Kohleabbau so.
Ja, und Krupp hatte auch schon angefangen zu schwitzen. Die Firma Krupp konnte also endlich den ewigen Konkurrenten Bochumer Verein übernehmen.
Ja, Mitte der 1960er Jahren war es ein Krupsches Werk und die Arbeiter wurden Kruppianer plötzlich genannt, nicht Bochumianer.
Zuletzt arbeiteten noch 900 Mitarbeiter im Jahr 1983. Das Areal kaufte das Grundstücksfonds Nordrhein-Westfalen.
Damit endete 120 Jahre ununterbrochene industrielle Nutzung dieses Geländes. An anderen Stellen wurde ja noch produziert.
Genau, doch ein bisschen läuft da noch. Und das hatten wir ja schon erwähnt.
Ja, ihr müsst nur wissen, jetzt ist wieder ein ThyssenKrupp-Werk geschlossen, ab seit Oktober an der Castroper Straße. Und über dieses Werk werden wir aber heute nicht sprechen. Das ist nämlich ein anderer Podcast. Und warum? Das sagen wir natürlich jetzt nicht. Auf der Internetseite vom Bochumer Verein, also die heißt bochumer-verein.de, steht, ich zitiere, mit einer unbedingten Verpflichtung auf die Steigerung des Kundennutzens, seinem Bekenntnis zu Partnerschaft und Qualität, seinen Innovationen und vor allem seiner Verlässlichkeit, bleibt der BVV, also Bochumer Verein Verkehrstechnik, einer der bedeutendsten Treiber der Entwicklung und mit seinen Werken in Deutschland und den Niederlassungen und Service-Stützpunkten in aller Welt ein Global Player der ersten Reihe. Neben unseren traditionellen Märkten Europa und Asien rücken deshalb auch die Regionen USA und Mittlerer Osten immer mehr in den Fokus.
Die Partnerschaft mit Full Hill, einem bedeutenden Spieler im chinesischen Markt, stärkt uns in unseren Heimmärkten und macht das Unternehmen stärker als jemals zuvor.
Da sind schon Chinesen im Spiel. Nichts geht mehr ohne Chinesen.
Ja,
Scheinbar.
es werden, genau. Es werden hergestellt Güterwagen, Radsatz, randschichtbehandelte Wellen, Schwerlastradsatz, Spurwechselradsatz, gummigefederte Aluminiumradsätze, gefederte Radsätze und Spezialräder.
Also alles, was mit Rädern zu tun hat. Es gibt dort übrigens auch ein Materialprüflabor. Es werden mechanische, metallographische, zerstörungsfreie und Ermüdungsprüfungen durchgeführt. Und sie arbeiten auch mit renommierten Prüf- und Forschungslaboren zusammen.
Ja, ein bisschen hinterher gerädert, wenn du da rauskommst, das sage ich euch. Also, so gibt es zum Beispiel das Pendelschlagwerk, um die Schlagzähigkeit und Schlagarbeit an genormten Proben zu ermitteln, eine Zugprüfmaschine und die auch die Belastung prüft.
Ja, eine servohydraulische Zug- und Druckprüfmaschine, um Rissfortschritte, Dauerschwingfestigkeiten und Relaxationsverhalten zu bestimmen, also schwieriges Wort, Leute. Alle Dehn-, Weg- und Kraftregelungen sind dort computergesteuert. Ist schon immens technisch aufwendig, das Ganze. Hat aber auch eine sehr wichtige Bewandtnis.
Ja, eine Härteprüfung, um den Widerstand des oder eines Werkstoffes festzustellen.
Und hergestellt werden auch Schallabsorber.
Wo Stahl auf Stahl reibt, gibt es Schallemissionen und es wird laut.
So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Individuell.
Es hört sich ja fast an, als hättest du dir was eingeklemmt. Böse Falle.
Jo, ehrlich, ey. Individuell abgestimmte Spezialabsorber werden vom Bochumer Verein ebenfalls seit Jahrzehnten für den Weltmarkt hergestellt und macht das Zugfahren etwas leiser. Also wenn du heute im ICE sitzt, der ist ja wie eine Katze, der schnurrt ja förmlich über die Schienen. Das kommt dann
Ja.
übrigens aus dem Bochumer Verein hier an der
Na, dann wisst
Altstadt.
ihr Bescheid, wo ihr Danke sagen könnt, ne? Wenn es nicht mehr so stark summt und rappelt.
Genau.
Denn Wellen, Räder, Radsätze sind das Markenzeichen des noch immer im Osten nah an der Gußtalstraße bzw. Alleestraße liegenden resterhaltenen Firmengeländes.
Wer also durch den Westpark geht, kann durch den Zaun blicken und hier und da noch Räder finden. Die gibt nicht da. Die rosten da entweder vor sich hin, keine Ahnung, Ersatzteile, ich habe keine Ahnung. Oder die werden wieder reingeschmissen irgendwo. Recycelt.
Eine unrühmliche Anekdote gibt es jedoch zu erzählen.
Ja, da war mal ein ICE-Unglück, der vom Bochumer Verein ausgestattet wurde, logischerweise. Aber seitdem hat sich materialmäßig mit Sicherheit noch viel, viel mehr verbessert. Wo war das nochmal?
Enschede.
Und wann und was genau geschah da?
Am 3. Juni 1998 fuhr der ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen von München nach Hamburg mit etwa 287 Personen an Bord.
Um 10:59 Uhr entgleiste der Zug bei etwa 200 km/h unweit vom niedersächsischen Eschede. Ich habe Enschede vorhin gesagt, fällt mir gerade ein. Das ist
Richtig,
nicht
ich
in
auch.
Holland gewesen, sondern in Niedersachsen. Wir haben mal Enschede im
Ja,
Kopf, ne?
gut.
Ist
Ja,
immer
wir haben
so.
immer Enschede.
Ist Eschede. So, jetzt wisst ihr Bescheid.
Genau. Eine Ursache war der Bruch eines Radreifens, eine sogenannte gummigefederte Radfelge, vermutlich durch Materialermüdung. Der Radreifen zerbrach, streifte den Zugboden, löste eine Weiche aus, woraufhin der Zug entgleiste.
Beim Entgleisen riss ein Wagen einen Brückenpfeiler weg. Die darüber liegende Straßenbrücke stürzte ein und begrub mehrere Wagen unter sich.
Die Folgen des Unglücks.
101 Menschen kamen ums Leben. Etwa 88 bis 106 wurden verletzt, teilweise schwer.
Es war das bisher schwerste Zugunglück mit einem Hochgeschwindigkeitszug in Deutschland und gilt weltweit als schwerstes ICE-Unglück.
Wobei ich jetzt mal dazwischen funken muss, wo fährt denn überhaupt noch ein ICE außer hier? Den will doch kein Mensch haben.
Ich wollte es gerade sagen. Es gab natürlich auch in der DDR schwere Zugunglücke, aber dieses hier rücken wir jetzt mal im Vordergrund.
Ja, aber der
Und
ICEs fahren ja nur in Deutschland, deswegen. Ich
richtig,
wüsste nicht,
richtig.
dass die in Frankreich fahren, die haben ihren eigenen Zug. Naja, als Reaktion wurden die damals eingesetzten gummigefederten Radreifen aus dem Verkehr gezogen. Ultraschallprüfungen der Räder wurden verpflichtend. Außerdem wurden Richtlinien geändert, zum Beispiel Weichen vor Brücken möglichst vermieden. Und jetzt muss man doch überlegen, das heißt, es mussten erst wieder Menschen sterben, um etwas wesentlich zu verbessern und entsprechend auch technisch zu verbessern. Das hätte man ja vielleicht auch vorher schon machen können, aber da wusste man das vielleicht auch gar nicht, was damit passieren kann. Also leider mussten erst wieder Menschen sterben dafür. Ich habe so überlegt, ich habe das jetzt gar nicht so skripttechnisch mit eingebaut. Ich würde auch so wie bei letzter Folge, die Zwangsarbeiter hatten, machen wir am Ende eine Minute Schweigeminute für die Menschen, die bei diesem Zugunglück umgekommen sind. Was hältst du davon?
Auf jeden Fall.
So machen wir das. Ja, ich wäre da auch nicht gerne drin gewesen. Ihr müsst übrigens noch eins wissen. Der Bochumer Verein hat den Zusatz Verkehrstechnik GmbH bekommen. Also ist kein Aktienunternehmen mehr. Mit der Neugründung am 21.12.1993, was ihr dann im Handelsregisterauszug nachlesen könnt.
Es war eine GmbH geworden.
Genau. Und das vorhandene Kapital sind läppische, ja, 10.250.000 Euro.
Halleluja. Zuletzt geändert worden ist das im Handelsregister am 15.07.2022. Könnt ihr alles da offen nachlesen. Link kommt mal in die Shownotes oder im Blog, ne, bopontologe.de. Aber jetzt habt ihr erfahren, was es vom Bochumer Verein noch gibt. Es gibt noch diese GmbH. Das ist doch schön, dass da noch ein bisschen was übrig geblieben ist, was auch technisch unglaublich spannend ist, dass das noch verfolgt werden kann. Vielleicht, ich frage mal an, ob vielleicht so eine Begehung machen kann. Das wäre ja mal nicht schlecht. Ne?
Auf jeden
Fotos weiß
Fall.
ich nicht, ob man sowas machen kann, aber so mal so gästeführungstechnisch, ob die sowas machen würden. Das wäre ja mal spannend. Ja, dann habt ihr jetzt Kapitel 1 gehört. Wir haben gar nicht gesagt Kapitel 1, weil wir haben ja heute vier Kapitel, weil wir ja die Gegenwart erzählen.
Richtig.
Und jetzt kommen wir zu.
Kapitel 2, der Westpark.
Genau. Bevor wir nämlich noch kurz die bewegende Geschichte von der Jahrhunderthalle Bochum angereist werden, kommt der heutige Westpark, wo sie integriert ist.
Die ersten Weichen für die Zukunft des großen, brachliegenden und abgesperrten Geländes nahe der Innenstadt Bochum hatte es Workshops gegeben.
Ja, diese Workshops waren in der Stadt Bochum. 1989 hatte man damit angefangen zu überlegen, das Gelände nicht in einen großen neuen Gewerbepark umzufunktionieren, sondern als Grünzug für die Innenstadt und umliegenden Stadtteile für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Dabei sollte der historische Hintergrund nicht verloren gehen. Es sollten an das erinnert werden, oder es sollte an das erinnert werden, was Bochum neben den Zechen groß gemacht hat.
So hat man überlegt, einen Teil stehen zu lassen. Einbetonierte Teile, die den Kostenaufwand eines Abbruchs sprengen würden, könnten stehen bleiben. Alles in allem wurde daraus also ein Grünzug, der auch einen Radweg auf einer alten Bahntrasse bis zum Rhein-Herne-Kanal führen sollte, die heutige Erzbahntrasse.
Mit der Erzbahnschwinge, eine Brücke, die es so in der Form nirgends nochmal zu sehen oder zu befahren gibt oder ist.
Und die ist ganz schön wackelig. Also, wenn du als Fußgänger drüber gehst und Radfahrer darüber brettern, und es bewegt sich und heißt natürlich auch Schwinge. Also, ich finde das immer ziemlich gruselig. Also, ich habe ja kein Problem, weil meine Frau, die klammert sich dann immer fest, wenn wir darüber gehen. Also, besser mit dem Rad drüber fahren, da merkst du ja nicht. Ne? Und jetzt nochmal dazu. Ihr erinnert euch an die Anekdote, du sagst immer Anekdote, ich finde das immer lustig, dass sie mit ein paar Mennekes und einer Pferdekutsche große Stahlteile bis zur Bahnlinie der Köln-Mindener Eisenbahn in Herne gebracht haben, in den 1840er und auch noch Anfang der 1850er Jahre, also kurz nach der Gründung, wo es eben noch keine Eisenbahnverbindung gab in diese Richtung. Ja, und wenn es mal geregnet hat oder so, also kann man es überhaupt nicht vorstellen. Heute fährst du mit dem Fahrrad bis vorm Hafen, den es damals ja auch noch nicht gab.
Ja, ich erinnere mich.
Da haben die eine eigene Bahnlinie gebaut vom Werk, entlang natürlich ihres eigenen Bergwerks, dessen Fördergerüst noch immer zu sehen ist. Das ist die Zeche Karolinenglück, die dort zu sehen ist. Und heute gilt die als 5G-Antennendenkmal. Also ich habe das schon mal kritisiert. Ich finde das ja nicht so toll, wenn da, ich meine, das ist weit und breit die einzige Lösung. Aber ist halt so. Da oben siehst du diese 5G-Teile. Und die Zeche Karolinenglück ist das erste Gelände, was gekreuzt wird. Denn dann kann man von dort entweder nach Hessen zur Zeche Zollverein fahren oder zum Hafen Grimbek Richtung Herne. Und das waren mal wieder die Infos, die wir gern mitteilen, denn darüber machen wir natürlich einen eigenen.
Podcast natürlich.
Na logisch. Zeche Zollverein, Hafen Grimbek und auch der Grimberg, der übrigens auf dem gleichen Friedhof liegt wie der Gründer vom Bochumer Verein, hier Jakob Meyer, ne? Übrigens fällt mir gerade ein, Jakob Meyer, ne? Auf seinem Grabstein steht der mit K. Und die ganze Zeit habe ich immer auch bei Wikipedia und in einigen anderen Schriften wieder mit C geschrieben. Also weiß ich eigentlich gar nicht. Ich meine, in der damaligen Zeit war das, glaube ich, eher mehr C. Und K wurde das dann später im Zuge der Rechtschreibreform dann zum K oder was? Ich habe keine Ahnung. Also du kannst in beiden Varianten Jakob schreiben zu der damaligen Zeit wahrscheinlich, ne? Aber auf dem
Ja,
Grabstein
ja.
steht auf jeden Fall K. Das nur mal dazu. Und der Luis Barre da ist in unmittelbarer Nähe. Das nur mal so nebenbei im Gortumpark da am BP-Gebäude nebenan, hinterm Bahnhof Bochum.
Wollte gerade fragen, liegt der Barre da nicht auch, aber hast ja schon beantwortet.
Genau.
Wenn es mal zwischendurch heißt, dass wir Industriegeschichte uns vornehmen.
Genau, aber zurück zum Westpark, den man einfach nicht nur zum Erholen als Grillstation für Walking- oder Joggingtouren, sondern auch für Erkundung seltener Pflanzen, die sich wieder ansiedeln, nutzen kann. Für Fotografen ist das im Hellen und Dunklen ein wunderbarer Ort, Industrie und Natur im Einklang zu bringen. Und bringen, sage ich schon, festzuhalten. Entschuldigung.
Alles gut. Und wann startet man den Bau des Westparkgeländes?
In den Workshops der Stadt hat man eine Mischung aus Volkspark, Kultur und Wohn sowie auch einen Teil eines Gewerbestandortes sich ausgedacht. Im Mittelpunkt sollte die 1981 leerstehende Gaskraftzentrale stehen. Und hier tauchte bei den Workshops oder in den Medien wohl das erste Mal der Begriff Jahrhunderthalle auf. Ob das auf die Jahrhundertausstellung 1902 in Düsseldorf bezogen war oder weil die fast ein Jahrhundert her war, also die Halle selbst somit 100 Jahre alt war oder wurde, spielt vielleicht keine Rolle. Jedoch muss man aufpassen. Sagt man Jahrhunderthalle ohne Bochum, könnte sich jemand in Frankfurt auf die Füße getreten fühlen, denn da gibt es nämlich auch eine.
Ja, aber über die werden wir nicht reden, denn die ist in Hessen, nicht im Pott.
Eben.
Der Name jedoch war schon griffig, um das gut vermarkten zu können.
Auf jeden Fall. Und um zu verstehen, was wohl wirklich nicht einfach Zukunftsmusik war, geht der Denkmalschutz, der Denkmalschutz natürlich vor. Der Regierungspräsident aus Arnsberg stellte den Industriekomplex mit der noch bestehenden Gaskraftzentrale und den unmittelbaren Gebäuden, die noch da waren, unter Denkmalschutz.
Und das sehr zum Missfallen der Opposition, die eher dort alles abgerissen hätte, um ein neues Gewerbegebiet errichten hätten.
Ja, zu können, wahrscheinlich.
Richtig.
Sie sahen die Kosten, aber nicht die zukünftige Einnahmequelle im Bereich der Kultur als Tourismuseinnahmequelle und besonders diesen Erholungsgehalt, den ja die Innenstadt ja wahrlich nicht unbedingt hatte.
Ja, und die besondere Geschichte dahinter war denen wohl auch ganz egal.
Sieht so aus. Sie haben jedoch eher die Kostenaufwände der Sanierung gesehen und sie wollten wohl das andere Gewerbe sich neu ansiedeln, also Arbeitsplätze kompensieren, die dann auch die Kosten übernehmen. Also nicht die Arbeitsplätze, sondern die neuen Firmen. Firmen, die hätten dann wahrscheinlich dann eher die Altlastensanierung machen sollen im Auge der Opposition, höchstwahrscheinlich. Kann man ja nicht mehr nachvollziehen.
Ja, das passiert ja meistens nicht unbedingt. Niemand will Altlasten so mit übernehmen.
Ja, die wären auch sehr beachtlich gewesen für ein einzelnes Unternehmen. So ist das ja auch mit dem Opel-Gelände in Bochum gewesen.
Der ein anderer Podcast wird.
Natürlich.
Wann wurde das dann konkret angedacht?
Also 1997 waren die ersten konkreten Pläne vorgestellt worden durch die Arbeitsgemeinschaft der Planungsbüros Sievert, Trautmann, Knie, Nessas oder Netschas, ich kann die nicht so aussprechen, sind schon irgendwie gefühlt witzige Namen. KNYE geschrieben, ne? Und Nessas mit CZ könnten Polen sein, vielleicht.
Das
Keine
könnte
Ahnung.
sein, das könnte sein. Ja,
Auf jeden
und
Fall. Ja.
Trautmann ist ja bekannt, ne? Eigentlich Torwart in England gewesen,
Ach, der,
früher
ja.
Deutscher, ne? Da war doch auch was.
Den habe ich leider nicht gesehen im Film, ne? Letztens bei den
Ja,
Engländern.
den habe ich gesehen.
Ja, oh, muss ich mir noch angucken.
Es gibt auch übrigens eine tolle Dokumentation auf YouTube natürlich, wo sonst?
Ah, da muss ich ja da nochmal gucken. Also hier nochmal zurück zum Planungsbüro, die jetzt nicht Fußball gespielt haben, sondern gespielt haben wegen der Situation da am Bochumer Vereingelände, ne? Die hatten übrigens dann noch ein anderes Planungsbüro, die hießen Jan Danielzig und Leucher. Und es mussten natürlich erstmal Gutachten, Pläne, Studien und Bohrungen und viele andere Dinge durchgeführt werden, bis das Ganze seinen spannenden Weg nehmen konnte, wie es heute zum Westpark werden konnte und natürlich den Rest.
Ja, wie immer dauert so etwas in Deutschland.
Ja, so ist es. Der erste Bauabschnitt des Westparks wurde dann im Jahr 1999 für Besuchende freigegeben. Bis 2007 entstand dann die Freizeit- und Veranstaltungsfläche, wie sie heute bekannt ist, mit der Integrierung der Geschichte vom Bochumer Verein und die Landschaftsgartenarchitektur mit Rampen, Stege und Brücken, ein Industriewald, Rasen und Wasserflächen. Es entstand eine Kombination aus Erlebnislandschaft und Naherholungs Bereich für die umliegenden Wohngemeinden. Als industriekulturelle Besonderheiten innerhalb der Parklandschaften gelten die im Zentrum gelegene Jahrhunderthalle, der Wasserturm sowie das Kolosseum. Auf einem Rundweg mit Infotafeln, die übrigens durch die Graffiti-Schmierkünstler nicht mehr zu lesen sind, vor 2 Jahren hatte ich übrigens sauber gemacht, sind aber schwer zu machen, da ist so eine komische Schicht drauf. Heute sind sie noch viel schlimmer, ne? Also dran. Die haben da wirklich auch Aufkleber ohne Ende drauf. Man kann die Schrift kaum noch lesen. Und ich habe also herausgefunden, dass nicht mehr der Kommunalverband dafür zuständig ist, sondern die Stadt Bochum. Und Da hat sich der Kommunalverband jetzt aus der Verantwortung gezogen und ja, jetzt sind ja Neuwahlen gewesen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Oberbürgermeister mal ansprechen kann. Den habe ich heute gesehen. Den hätte ich ja mal fragen können. Aber ich gar nicht dran gedacht. Schauen wir mal. Noch tiefer eintauchen in die Geschichte des Westparks lässt sich natürlich bei einer der zahlreichen Führungen, die Bochum Marketing macht. Und im Rahmen der Führung Unterwelt plus Westpark kann neben dem Westpark die Jahrhunderthalle Bochum unter Tage erlebt werden. Das habe ich ja mitgemacht und habe hier hospitiert. Das heißt, irgendwann soll ich das wahrscheinlich auch mal machen. Und es gibt sogar noch so einen Fackelrundgang und der garantiert natürlich einen spannenden Weg durch die Finsternis über das Gelände, das finstere Gelände vom Westpark. Das ist schon ziemlich gruselig, wenn man da so herläuft.
Also, in eine spannende Geschichte taucht man ein, wenn man eine Führung bucht.
Ja, sie geht auf jeden Fall nicht in die Einzelheiten und schweift auch nicht in die Nebenschauplätze bei einer Führung, die so 90 Minuten dauert. Wir wollten natürlich unseren Zuhörern die Zeit hier etwas näher bringen. Das heißt, ihr taucht ja hier bei den Podcasts von vier Teilen in die ganze Zeit auch ein. Die Nebenschauplätze, die wichtig sind, wie die Entwicklung des Bochumer Vereins ja war und sein Auf und Nieder, ne?
Und das war ja wohl auch spannend, ne?
Ja, man wollte die Industriekultur sichtbar machen. Naturflächen entwickeln hier im Westpark, einen Landschaftspark entstehen lassen für einen weiteren städtischen Erholungsraum mit Veranstaltungsmöglichkeiten, mit dem zentralen Eventgebäude der Jahrhunderthalle. Ab 2003 wurden die ersten größeren Parkflächen dann dort aufgebaut.
Neue Wege und Plateaus entstanden entlang alter Werkstraßen.
Ehemalige Bahndämme und Hochofenschlacken wurden als Landschaftsreliefs genutzt.
Der große Belvedere-Hügel, der Aussichtspunkt, wurde aus industriellen Restmaterialien modelliert.
Jo, die alten Stützmauern, Rohrleitungen, Betonfundamente und Gleise wurden erhalten und ins Design integriert. Hat sich schon was bei gedacht.
Ja, der Park wurde in Etappen eröffnet, parallel mit der Entwicklung des neuen Bochumer Stadtquartiers. Bochum Westpark, Jahrhunderthalle Areal und hat auch im Zuge des Neubaus der U-Bahn zwischen Bochumer Verein und Wittener Straße eine eigene Station bekommen. Bochumer Verein, Jahrhunderthalle und taucht danach aus dem Tunnel bergauf. Oder herauf in Richtung Gelsenkirchen oder Höntrop oder hinab in Richtung Witten beziehungsweise Lagendreher.
Langendreher.
La
So.
Langendreher.
Der Westpark ist also ein, wie heute gesagt wird, Must-See-Ort. Und ja, bucht mal eine Untertagetour, es lohnt sich wirklich. Es stammt auch das zu Anfang gehörte Geräusch. Ihr habt es gehört, dieses laute Geräusch. Es sollte darstellen, wie laut die Bedingungen waren, die Arbeiter ausgesetzt waren auch. Und viele waren im Alter, das wurde dann auch in der Gästeführung erzählt, taub geworden.
Und die Jahrhunderthalle?
Die wurde nach den ersten Sicherungsmaßnahmen schon mal von den Bochumer Symphonikern genutzt, die noch keinen eigenen Spielort hatten. Heute gibt es ja Anneliese Borst Musikforum.
Genau. Und jetzt tauchen wir ab in ein neues Kapitel, und zwar Kapitel 3, die Geschichte der Halle und seiner Konstruktion.
Wir gehen nicht zu intensiv in die Architektur hinein. Das würde ja langweilig werden. Aber eines vorneweg. Ich zitiere ein wenig Ilja Kabakow von der Ruhr-Triennale 2002. Der erste und endgültige Eindruck, den man beim Besuch der Jahrhunderthalle erhält, ist der eines unglaublich grandiosen, majestätischen Raumes. Alles, die Höhe, Breite und Länge, ist überdimensioniert und übersteigt das menschliche Maß. Zugleich aber empfindet man nicht die Leere und Offenheit, die zum Beispiel ein Stadion ausstrahlt und so weiter. Mehr zitiere ich nicht, der hat noch ein bisschen mehr gesagt.
Auf jeden Fall ein schöner erster Einblick, wenn man die Halle nicht kennt, so wie ich.
Du warst noch nicht da, guck mal an, dann wird's aber Zeit. Die Jahrhunderthalle ist ja ein Gebäudekomplex geworden innerhalb von 25 Jahren, sodass verschiedene immer neue, modernere Industriearchitektur eingeflossen sind. Die Architektur der Halle 1902, also von 1902, die Ausstellungshalle, war schon bekannt zur damaligen Zeit. Sie war wahrscheinlich sogar bescheidener als so manch andere bekannte Hallen der damaligen Zeit, und viele Hallen wurden als Ausstellungshalle auf und wieder abgebaut. Eine Wiederverwendung war wohl damals als sinnvoll erachtet worden. Diese hier ist trotz der Kriegsschäden aus dem Zweiten Weltkrieg als einer der wenigen überhaupt in der Welt in ihrer Ursprungsform erhalten geblieben. Und der Ursprungsstoff war Stahl. Quizfrage an dich. Was ist der
Oh.
Unterschied von Eisen und Stahl? A. Eisen ist zu weich. B. Eisen leitet Strom. C. Eisen bricht auseinander. Und D. Eisen hat einen zu hohen Kohlenstoffanteil.
Was ich noch von früher her weiß, hat das was mit dem Kohlenstoffanteil zu tun. Meine ich zumindest im Hinterkopf zu haben.
Also du sagst D.
Ich sag D.
Korrekt, hast du richtig beantwortet. Stahl kann sich besser dehnen und biegen, und es wurde deswegen auch Bauträger von höheren Gebäuden wie Hochhäuser zum Beispiel. Und ja, der Kohlenstoffanteil ist geringer beim Stahl. Aber Eisen ist ja drin.
Ja. Guck mal, da habe ich dann noch ein bisschen was von damals mitgenommen. Dass ich das noch im Hinterkopf
Bisschen,
habe.
bisschen.
Ist ja nicht mehr viel da oben zu wollen bei mir. Ich weiß.
Ach, ich muss auch mal nachlesen, ich habe es schon so viel vergessen.
Na, ich habe das jetzt nicht nachlesen müssen, auch nicht googeln müssen. Konnte ich ja jetzt auch in der Zeit nicht, weil wir machen ja gerade einen One-Cut. Also, ihr werdet sonst gehört, wie ich in die Tasten getippt hätte, oder ihr hättet es sehen können, spätestens bei der Videosache, die auf unseren Kanälen läuft.
Eieiei,
Ja, muss ich doch mal darauf hinweisen, ne? Aber jetzt geht's
ja.
weiter. Die Hallen mit viel Glas waren übrigens die mit Gusseisenträgern. Es bricht schneller, konnte aber kleinere Gewächshäuser, wie wir sie aus Großbritannien oder kleineren Gewächshäusern in botanischen Gärten von Schlössern oder Herrenhäuser sowie Parkanlagen kennen.
Hast du die Hallen mit viel Gas gesagt?
Kann sein.
Dann
Glas,
sag.
würde ich sagen,
Ja.
ne?
Muss
Die
den
Hallen mit viel
Scheißabsatz
Gas.
nochmal neu machen. Schade.
Die Hallen mit
Okay.
mehr Gas. Mehr Gas
Mehr
brauchen wir.
Gas.
Nein,
Gib mal mehr Gas,
brauchen
ey.
wir nicht.
Ach, mach kein Gas.
Aber bitte
Sagen wir mal.
Lachgas einspritzt im Auto. Sonst gibt's nix. Dann geht das ab wie ein Zäpfchen.
Wir lassen es mal so stehen. Hast du gut gesagt, aber die Hallen mit viel Glas waren übrigens die mit Gusseisenträgern, war, glaube ich, der erste Satz. Ich
Genau.
meine, du hast Gas gesagt, aber ist auch egal. Ich finde es jetzt lustig, weil wenn du Gas gesagt hast, dann haben wir jetzt einen lustigen Einspieler hier, weil das
Ja,
Thema ist ja
guck mal,
sehr
guck mal.
trocken, ne? Also das lasse ich mal einfach so stehen, ungeschnitten.
Ausnahmsweise mal.
Ja. Wir kommen zu diesen Glasgeschichten, denn leider ist einer der interessantesten Gebäude ja nicht mehr erhalten, und zwar der Londoner Kristallpalast. Da müsst ihr mal bei Google suchen oder Wikipedia eingeben, Londoner Kristallpalast von 1851. Der hatte nämlich die dortige Weltausstellung mit offenen Mündern sozusagen die Leute eingeladen, also umgekehrt. Also wenn ich da gestanden hätte und du, wir wären wahrscheinlich von der Zeit her unglaublich, ja, perplex gewesen, ne? Also Kirchen sind ja schon Wahnsinn für die damalige Zeit. Heute ist das ja alles nichts Weltbewegendes mehr, ne? Aber wenn du da vor so einem riesigen Glashaus stehst, das muss schon gigantisch gewesen sein. Und da drin, in diesem Kristallpalast, waren ja die Aussteller. Da muss wohl auch eine Glocke vom Bochumer Verein gestanden haben. Und das war der Eindruck muss gigantisch gewesen sein. Und deswegen haben sie wohl dieses, ja, vom Kristallpalast genommene Ursprungs, ja, von der Architektur her, weil das war ja so ein Großstahlpalast, sag ich mal, ne? Mit den großen Fenstern haben die wohl das in kleinerem Format dann später alle in ihrem eigenen Garten stellen wollen, also in den Herrenhäusern und in adligen Häusern. Aber wir hätten das uns ja gar nicht erlauben können.
Tja, die Reichen, ne? Die Armen mussten zusehen, wie sie ihre Tomaten ernten.
Ich glaube, die wussten noch nicht mal, wie Tomaten aussahen.
Das kann gut sein, ja.
Ja, die Reichen haben ja auch eher unter Palmen ihren Tee und Käffchen Kaffee gesoffen. Und der Heiner wäre bestimmt da interessiert gewesen, ne? Der Heiner.
Auf jeden Fall. Der
Ja.
hätte gesagt, es ist wieder köstlich, diese braune Brühe. Sie mundet doch elegant.
Genau.
Stahl wurde auf jeden Fall Grundstoff, als Grundgerüst und Konstruktion von leichteren oder von leichten und weitspannenden Gebäuden. Das Baugewerbe und die Architektur hatten mit der Entwicklung viele neue Möglichkeiten, die wir heute allein in New York sehen können, oder immer größer werdende Industriegebäuden.
Ja, die gebeutelten Gebäude.
Genau, die gebeutelten Gebäude
Genau,
in
ja.
New York sehen können oder die immer größer werdenden Industriegebäude.
Ach, das schneide ich gar nicht. Also wir haben hier
Ja, Gott sei
übrigens,
Dank,
ne,
wenigstens
also
mal ein
das muss ja
bisschen
auch
was
manchmal ein
lachen.
bisschen was Lustiges muss ja sein. Also
Die
ich muss
letzten
ja.
Dinger waren so lang immer, da muss man heute mal was Kurzes, Knackiges, Lachendes rein.
Richtig, richtig, weil wir haben ja wirklich schwere Themen da auch besprochen. Zwangsarbeit, die ganzen Stahlverfahren und dieses und das. Ich habe alleine beim letzten dritten Teil habe ich Stunden gebraucht, um das Material zu schneiden, weil es musste ja passen. Es war ein ernsterer Podcast. Und wenn er da so holper die holper und dann lacht man darüber, das passt irgendwie nicht. Das muss ich dann schneiden. Aber hier lasse ich das zum Teil drin. Es ist ein Skript, was wir auch zum Teil lesen. Also ab und zu merkt ihr das vielleicht, dass wir vorlesen, weil es ist bei mir hier im Handy jetzt, ich druck das nicht mehr aus, mein ganzes Papier ist immer alle gewesen. Ich muss auch moderner werden. Homeoffice, hier, wie heißt das? Papierfrei, ist ja CO2-mäßig auch und so weiter, weiß Bescheid.
Genau, wir machen das jetzt digital und schon so mit Ressourcen.
Ja, Ressourcen schon. So, das Wort habe ich gesucht. Das Wort. Hast das
Frag
hier
mich doch
richtig?
einfach.
Ja, genau. Deswegen
Ich sag dich das.
deine industriegebeutelten Gebäude, die lassen wir jetzt einfach mal hier so stehen.
Ja,
Und
Gott sei Dank auch.
übrigens, der Kölner Dom, der profitierte auch vom neuen Stahl. So konnte man nämlich kostengünstiger die Türme irgendwie bauen und auch brandsicherer als der Notre Dame. Na? Also, ich weiß gar nicht, ist da eigentlich was im Kölner Dom in den Türmen an Stahl? Ich denke schon. Ne? Also, ich weiß, dass die das Dach, ich habe das nämlich nicht nachrecherchiert, aber das Dach. Das habe ich noch behalten. Im Kölner Dom ist nämlich mit Stahlträgern. Und deswegen habe ich den Notre Dame auch beigebracht, weil das nämlich damals erzählt wurde, das könnte im Kölner Dom nicht passieren, weil die haben ja Stahlträger drin. Also wenn dann Brand ist, schmilzt ja auch bei einer gewissen Temperatur auch Stahl, aber vielleicht bricht dann das Dach nicht so schnell ein. Ne? Ich
Genau,
meine, wir.
genau. Und nun, ja.
Die brauchen uns ja nur hier 2001 die zwei Türme, ne? World Trade Center.
Ja.
So, Stahl bei einer bestimmten Temperatur ist in sich zusammengestürzt, ne? Hätte ja auch, wäre nie passiert, wenn einer mit Flieger da rein düst, ne?
Ja,
Starke
sicher.
Explosion und so, ne?
Hätte auch keiner mit gerechnet, dass jemand so bescheuert ist, um das zu machen, so.
Nee, das weiß ich heute noch. Das ist, bleibt ins Gedächtnis eingebrannt, im wahrsten Sinne.
Ja, ich weiß es auch noch, was damals passiert ist. Damals war meine Mutter schwer krank, Lungenentzündung, auf jeden Fall Fieber, irgendwas und dachte, es wäre ein Traum gewesen. Habe ich das als Nachricht auf mein damaligen Handy getickert gekriegt, wo ich gerade beim Judo-Training oder Taekwondo-Training war. Und als ich nach Hause gekommen bin, meine Oma hat nur gesagt, hast du schon gehört, was passiert ist, das und das Amerika? Wäre ja auch nie vergessen.
Also ich war auf dem Weg zur Arbeit, da haben die alle im Bus drüber gesprochen, konnte kann ich glauben. Und dann tatsächlich, ich habe ja als Buchhändler gearbeitet in Bochum am Unicenter und da sind ja ein paar Hochhäuser und am gleichen Tag ist oben im obersten Geschoss, also einer der obersten Geschosse, ist ein Feuer ausgebrochen. Und da haben alle
Na.
gedacht, da wären Flieger noch geflogen. Total
Tja.
Banane, ey. Man war sofort schon gereicht. Ne? Was bei den Hallen wichtig war und deswegen auch in der Jahrhundertmesse von Düsseldorf, eine Messe für die Industrie, wo sich auch Krupp oder Dortmunder Union, auch andere Stahlwerke und der Bergbau vorstellen konnten, war das wieder schnelle Abbauen der Gebäude. Da wurden die Stahlgerüste hingestellt, dann Ziegelsteine zwischen die Stahlträger eingebaut, die hinterher wieder schnell herausgebrochen werden konnten und neu gebrannt werden konnten. Das Ganze wurde schick verputzt, ein paar tolle Türen eingesetzt und auch Fenster. Und 1902 stand da ein Kirchturm, wo wahrscheinlich eine Bochumer Vereinsglocke stündlich geläutet hatte in dem Gebäude vom Bochumer Verein. Und in der Halle standen Erzeugungsprodukte von natürlich Schienen, Räder und logischerweise Glocken für die Öffentlichkeit. Dann wurde die transportable Architektur, so nennt der Autor Roland Günther in seinem Buch Im Tal der Könige, diese Art der Konstruktion dahin gebracht, wo sie hin sollte. Nämlich da auf dem Gelände, wo heute der Westpark ist, die Jahrhunderthalle. Die Ziegelmauerwerke konnten auch schnell Öffnungen freimachen, um andere moderne Maschinen und modernere Maschinen
in die Halle zu bringen, wenn die Tür zu klein war. Dann wurde ganz schnell wieder zugemauert und fertig, aus die Maus und drin in die Kiste.
Ein wenig Verständnis für euch, wie das architektonisch aussah. Die größten zusammenhängenden Elemente sind sogenannte Binderbögen.
Binderbögen sind bogenförmig gekrümmte Stahlträger, die als Haupttragwerk einer Halle oder eines Daches dienen. Sie verbinden tragende Punkte, meist Stützen oder Wände, auf einer gebogenen Linie, wie man so kennt
Man
heute.
kann, genau, man kann sie sich so vorstellen als große Stahlbögen, die das Dach tragen, eine gebogene Variante eines Dachbinders, tragende Bauteile, die Lasten in den Stützen ableiten. Sie werden häufig bei Industriehallen verwendet.
Der obere Teil, der sogenannte Obergurt, hat eine stumpfwinklige Form, die das montierte Satteldach aufnimmt. So entsteht die von außen sichtbare Form einer Industriehalle. Also, ne, könnt ihr das so vorstellen? Also eigentlich, wer das jetzt nicht weiß. Und hier ist der Bogen, ne? So.
Genau.
Das sind die Stützen
Und
und der
das,
Bogen.
ja, und das macht den Bau sehr kostensparend und kann seitlich einfach erweitert werden, wenn es nötig ist.
Ja, bei den Bindern sind auf 7 Meter Höhe die Brückenkräne mit in die Konstruktion integriert worden, die man brauchte für die Maschinen, die eingelassen, mal repariert oder modernisiert werden müssen, beziehungsweise mussten. Alles in allem haben die Ingenieure und Architekten sich schon was bei gedacht. Eigentlich hätte ich den Satz umstellen müssen, aber jetzt habt ihr was Lustiges gehört, dass ich eigentlich auch manchmal überlegen muss, was ich da eigentlich nachts um 2 Uhr schreibe.
Wenn man schon mit einem Auge im Bett liegt und das andere gerade im Nirvana schlummert.
Wahrscheinlich.
Ja, und haben einfach und umweltfreundlich tatsächlich nachgedacht. Alles war wiederverwendbar.
Ja, das ist ganz wichtig. Schon damals hat man wenig Müll produziert. Und wir gehen noch mal kurz zur Düsseldorfer Gewerbeausstellung, wo die Jahrhunderthalle das Licht der Welt erblickte, um heute in Bochum die Welt kulturtechnisch zu erleuchten.
Entlang des Rheins, etwa an der Stelle der Tonhalle, war ein 530.000 Quadratmeter Areal und wurde von damals bekannten Georg Thielen einer der Weltausstellung.
Du bist aufgehängt worden mal wieder. Der Hamburger ist hängen geblieben.
Der Hamburger.
Ja, du musst, sag noch mal, wurde vom damals bekannten Hamburger und dann Anek Architekten. Ich wollte Anekdoten gerade sagen. Das ist ja,
Ja, okay, soll ich den Anekdoten rausholen?
ja, da
Okay.
hol den Anekdoten raus.
Das Areal wurde damals vom bekannten Hamburger Architekten Georg Thielen einer der Weltausstellung angepassten Messe geworden.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, der
Na,
macht
da
den
habe ich
ganzen
den
Satz.
Hamburger rausgeholt,
Da
ne?
hast du den Hamburger annektiert.
Genau, ich habe den annektiert, den Ton.
Sehr, sehr gut. Das schneide ich auch nicht. Das finde ich sehr schön. Also sage und schreibe, 2646 Messeausstellungen waren vor Ort. Das ist schon eine Menge Holz, ne? Für damalige Verhältnisse.
Auf jeden Fall 160 Unternehmen, darunter auch natürlich der Bochumer Verein, bauten ihre eigenen, manchmal recht aufwendigen Ausstellungspavillons.
Und manche Hallen waren auch größer als die Jahrhunderthalle.
Die rheinisch-westfälische Großindustrie hatte keine Kosten und Mühen gescheut. Sie wollten sich aufwendig repräsentieren. Krupp, die gute Hoffnungshütten aus Oberhausen waren. Was hast du da geschrieben, Alter?
Die heißt so, die gute Hoffnungshütte. Gute
Okay.
Hoffnungshütte. Das ist tatsächlich eine Firma gewesen, über die wir auch noch mal einen Podcast
Aha.
machen. Wusstest du das
Ja, wer
gar
hätte es
nicht?
gedacht?
Also abgekürzt
Doch,
heißt sie
ich.
GHH.
Ja, GHH kenne ich, aber dass die gute Hoffnungshütte aus Oberhausen waren, auch dabei. Also gute Hoffnungshütte, wusste ich nicht.
Ja, und die hat eine legendäre Geschichte, genau wie der Bochumer Verein. Und da habe ich ein ganzes Buch drüber. Also freut euch nächstes Jahr irgendwann mal darüber noch was zu hören. Wir werden aber dann wahrscheinlich nicht auf die Stahl eingehen. Aber die haben wir schon erwähnt. Ihr könnt im dritten Podcast über Zeche Stärkrade gute Hoffnungshütte schon hören. Da ein bisschen was haben wir angerissen, weil die nämlich da Zeche Stärkrade hatten damals. Da sind wir aber auf die Zeche angegangen und nicht viel auf die gute Hoffnungshütte. Und jetzt kannst du dich vielleicht erinnern, dass wir da schon drüber gesprochen haben.
Ja, irgendwo im Hinterkopf ist da irgendwas am Brodeln.
Ich sehe das schon Qualm da. Über Glück auf.
Auf jeden Fall, das ist der alte Schornstein.
Okay, also die gute Hoffnungshütte, wo warst du? Aus Oberhausen, die waren auch dabei, ja. Und die
Genau.
meisten Ausstellungshallen bekamen neben der Eisen- oder Holzfachwerkunterbauten eine Drahtputzverkleidung, die dann mit Gips zugepflastert werden konnte. Und so konnte schnell die typische der Zeit angepasste wilhelminische, verspielte, überladene Architektur gebaut werden. Der Stilmix nennt sich, jetzt haben wir es wieder, im ersten Podcast habe ich das ja schon mal angerissen, da musst du besoffen sein, um das aussprechen zu können. Eklektizistisch. Also eklektizistisch.
Ja,
Habe ich hingekriegt,
eklektizistisch, genau.
wa? Genau. Eine Mischung aus Gotik, Romantik und
Da hast du aber Hose,
Renaissance.
Chef.
Ja, Geschäft, ne? Also Renaissance noch mit drin. Das sind Türmchen, Zinnen, Fenster, besetzte Portale und so weiter und so weiter. Alles schön verspiegelt, verschnörkelt. Ja, sahen schick aus.
Ja, die Hallen sahen aus wie Schlösser mit Zinnen und Türmen. Manche sahen aus wie übergroße Kirchen oder maurische Paläste, deren Architektur auch bei den Adligen Geschmack gefunden hatte zu dieser Zeit.
Ja, und noch ein Tässchen Tee.
Oder
Und
ein Käffchen.
ein Kännchen, bitte. Die gibt's nur draußen, habe ich mal gehört. Draußen nur Kännchen. Ich will aber nur eine Tasse. Nee, hier gibt's nur Kännchen. Ja, sehr unfreundlich, aber da muss ich ein Kännchen nehmen und habe den Preis bezahlt. Ist ja logisch. Und da wollte er auch noch Trinkgeld.
Oh.
Ja, klar. War ich irgendwann zum letzten Mal, ich glaube, bei dem Tag, wo ich das so hatte. Ja, wir gehen wieder zurück zur Jahrhunderthalle. Die hatte nämlich die Form einer dreischiffigen Basilika mit Querschiff. Also, ne, stellt euch mal die Mailänder Basilika vor, wenn ihr schon mal vor Ort wart. Du auch nicht, ich auch nicht, aber vielleicht mal vom Foto her. Ne? Also so ungefähr muss man sich die vorstellen. Googelt mal. Der Glockenturm war übrigens 70 Meter hoch und noch heute spekulieren die Industriearchäologen, ob einer der Türme, also heute der, da gibt es ja ein Foto, ne? Vielleicht hast du es gesehen, so ein Wasserturm, der da so steht.
Ja.
An der Jahrhunderthalle. Und man spekuliert, ob dieses Stahlgerüst vielleicht ursprünglich der verschnörkelte Glockenturm war. Und von der Höhe her könnte das vielleicht gewesen sein. Es gibt aber keine Papiere, die das versichern können und dass es so ist. Und die Außenhaut war auch hier mit dem Draht- und formbaren Gipsputz, also genau wie die Halle gemacht worden.
Das sah sehr festlich aus, bestimmt. Zumindest sagen die wenigen Fotos das aus.
Ja, übrigens, ganz interessant, im Museum der Zeche Zollern gibt es eine ganze Wand von Postkarten aus der Düsseldorfer Messe, weil auch die Bergwerke, also Zeche Zollern und so weiter, dort vertreten waren aus Dortmund. Und wer das auf sich wirken lassen möchte, sollte also unbedingt nach Dortmund zur Zeche Zollern ins Museum fahren. Es lohnt sich so oder so dorthin.
Anderer Podcast natürlich.
Natürlich.
Ich wusste es. Und um das Ganze mal so in Zahlen zusammenzufassen: Die Halle hatte auf der Zunge zergehend, ne,
Sag den Satz nochmal, das ist jetzt komplett
das
durcheinander
ist jetzt
geraten,
komplett durcheinander.
ey.
Um mal die Zahlen der Halle auf der Zunge zergehen zu lassen: 71 Meter Länge, 20 Meter Breite, 21 Meter Höhe. Abstand der Bündebögen 11,85 Meter. Die Seitenschiffe waren übrigens 6,50 Meter breit und 6 Meter hoch.
Schiffe, nur so als Beispiel, ne? Das machen wir ja in der Marine. Der Entwurf stammte vom Architekten Heinrich Schumacher. Ich habe nachgeforscht und recherchiert, aber ich habe biografisch leider nichts von ihm gefunden. Ob bei Google, über KI, andere Suchmöglichkeiten, also nichts gefunden.
Na, vielleicht war er zu früh verstorben.
Vielleicht war er früh verstorben, aber vielleicht ist er auch von der Leiter gefallen beim Bau eines anderen Projektes danach, kurz danach. Und so blieb halt nur die Jahrhunderthalle von ihm im Gedächtnis.
Oh, vielleicht, vielleicht.
Vielleicht. Die damalige Firma, die das gebaut hatte, war Hein, Lehmann und Co. Die errichtete also das Stahlskelett. Ich wollte Stahlskelett, also Stahlskelett.
Stahlskelett.
Das Stahlskelett, das bis heute Bestand hat. Also was, wenn ihr da reingeht, müsst ihr an und meine Worte hier denken, Hein, Lehmann und Co. Die haben das gebaut. Wisst ihr Bescheid. Es gab übrigens vor Ort 40 Restaurants auf dem kompletten Gelände. 40 Restaurants. War ja auch groß genug, ne? Jede Menge Ausschankstellen, also Ecclesiastes, konntest du dann natürlich auch dann verstehen, ne? Ein bisschen konntest du das auch sagen, aber ich glaube, der Ausdruck ist auch jetzt erst entstanden. Und natürlich auch Cafés, damit der Alkohol dann wieder weggeschüttet werden kann, damit du wieder wach wirst. Und täglich Konzerte, Sportveranstaltungen und einiges andere war da noch.
18 Feuerwerke wurden gezündet. Nicht nur eins wie auf Krangerkirmes zum Ende.
Ja, der finanzielle Erfolg war da. Weil die Industrie unter Kaiser Wilhelm II. Florierte und weltweit Beachtung fand durch sage und schreibe 5 Millionen Besuchern. Ich glaube, da können die sich noch eine Scheibe von abschneiden hier bei so mancher Ausstellung. 1 Million Mark Überschuss hatten die damals, also Reichsmark, trotz des riesigen Aufwands, das Rheinufer anzuheben, die Ebene zu planieren und das Gelände für die schweren Hallen vorzubereiten.
Und ich hätte jetzt gerne einen Zeitkapsel, um mir das ganze Spektakel anzusehen.
Ich auch. Aber schwelgen wir nicht in der Vergangenheit. Noch ein klein wenig, dann habt ihr die Geschichte aber auch überstanden.
Und nach der erfolgreichen Messe in Düsseldorf hat man ein Jahr später die Halle auf dem Gelände des Bochumer Vereins an der Alleestraße neu aufgebaut und mit Ziegelsteinen verbaut. Sie war jedoch etwas kleiner und weniger protzig, ohne Glockenturm.
Ja, dabei hätten die Arbeiter wunderbar einläuten können zur Schicht. Ding dong, ding dong. Glocken gab es ja da vor Ort.
Auf jeden Fall. In Konkurrenz zur Kirchmesse wäre das vielleicht damals nicht gut gegangen.
Jo, wichtig ist noch zu wissen, dass sich im Laufe der 25 Jahre danach die Hallenkonstruktion insgesamt erweitert hat, wie schon erwähnt.
Die Halle selbst wurde um knapp 11 Meter verlängert.
Die Unterschiede können in der Halle wunderbar gesehen werden, denn in der ursprünglichen Ausstellungshalle besitzen die Stutzen Bindergelenke. Die Stutzen sind auf einem Fundament, das bis zu 5 Meter Tiefe hat, um das ganze Industriegebäude statisch sicher zu machen. Die neueren Datums haben diese Gelenke nicht, sondern sind direkt mit einfachen Stutzen in den Boden eingesetzt worden. Also das kann man direkt sehen, ne? Es ist so flach und nicht dieses Gelenk drin.
Ja, die Außenwände bekamen Backstein. Von den ursprünglichen Backsteinen ist nur noch ein kleiner verputzter Teil auf der Südseite im Eingangsbereich sichtbar.
Die Gaskraftzentrale, die in der Ausstellungshalle ihren Platz gefunden hatte, bekam also 1910 die erste Erweiterung, nämlich die Halle 2 an der östlichen Seite. Bis 1908 kamen dort 8 Gasdynamomaschinen zum Einsatz. Der Anbau schaffte noch 3 weitere dieser Gasdynamos in die Halle.
1912 wurde durch den Umbau der Hochofenanlage nach Westen hin die Halle 1 erweitert. Dabei wurde die Gebläseanlage vergrößert und Platz gebraucht für das Zwillingsgebläse Nummer 4.
Neben der Halle 2 brauchte man 1913 eine Erweiterung wegen dem Neubau einer Gasreinigung. 2 weitere Gasdynamos fanden hier ihren Platz.
Ein Jahr später kam eine weitere Erweiterung nach Westen hin für 2 einzylindrische Gebläse. Der in den ersten Kriegsjahr mehr anfallenden Gichtgas, nee, der in den ersten Kriegsjahr mehr anfallende Gichtgas und Verbrauch brauchte eine weitere Erweiterung der Gasreinigungsanlage und eine neue Trockengasreinigung mit Ventilatorenhaus.
Ja, ab 1917, also sozusagen inmitten des Ersten Weltkriegs, brauchte man ein Maschinenhaus. Die Rüstungsindustrie musste ja pausenlos arbeiten. Es musste schnell auch mal was repariert werden können bei der Anzahl an Maschinen. Die Gaskraftanlage lief auf Hochtouren. Nach dem Weltkrieg gab es Brennstoffknappheit. Man wollte die Abwärme der Abgase nutzen und so rüstete man 1920 die Gebläsemaschinen 4 bis 8 und später auf 9 bis 13 mit Abwärmekesseln. Also wurde aufgerüstet, mit in denen Dampf erzeugt wurde. So wurde das Mittelschiff deswegen nochmal um 10 Meter nach Westen erweitert. Es bildet heute den architektonischen Abschluss, den man sieht, wenn man heute vor der Jahrhunderthalle steht. Man schaut auf den westlichen Teil und oben drüber steht Europa.
Die Maschinenhalle war aber 1927 erstmal nicht mehr wichtig und wurde abgebrochen. So entstand eine letzte Erweiterung der Gaskraftzentrale mit der Gebläsehalle an gleicher Stelle. Im westlichen Teil montierte man erstmals zwei weitere Großgasgebläsemaschinen. Es war nicht mehr die inzwischen überholte Zweitakt, sondern Viertaktmaschine der Firma D-Mark aus Duisburg mit einer Leistung von 4000 PS.
Heidewitzka. Das ging da ab wie Schmitz' Katze. Und es muss unerträglich laut gewesen sein. Ob die Anwohner davon nichts mitbekommen haben, ihr habt ja den Ton noch am Anfang im Ohr.
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, aber sie haben damit halt gelebt.
Ging ja auch nicht anders. Hauptsache Wohnung, Brot, Arbeit. Heute hat man das alles plus soziale Absicherung, ist trotzdem unzufrieden, weil man unbedingt unzufrieden sein muss und will, weil es andere einem einreden, dass man unzufrieden sein soll.
Und damals waren die wohl genauso unzufrieden, doch es war offensichtlicher, wo der Fehler lag.
Ja, von wegen früher waren es besser.
So ist es. Aber mit dem Anbau von 1927 bis 1928 war mit der Erweiterung schon mal Schluss.
Erstmal Schluss. Und jetzt erklärt Jack mal, was so in der Gaskraftzentrale passiert.
In der erhöhten Roheisenproduktion tauchte das Gichtgas als gefährliches, aber nutzbares Abgas für die
Auf, du
Ökologie
warst schon wieder
schien.
aufgehängt. Was ist denn los da?
Ja, ich glaube, ich sollte noch zwei Meerschweinchen mehr an Stromnetz ranbinden, dass die weiter im Rad laufen und dann habe ich ein 3 ms, also Meerschweinstärke, und dann ist die Internetleitung vielleicht ein bisschen stabiler. Das
Ist
ist,
gut.
weil die hier in der Stadt ziemlich viel Glasfaserausbau machen. Dementsprechend hakt es immer wieder. Und am
Ja.
Wochenende sind alle im Netz. Wetter draußen ist kalt und ja, Dezember fängt an. Ne? Von daher ist die Leitung einfach mal überlastet.
Werner hat noch nicht genügend Glasfaser. Ja, okay.
Ganz genau, ganz
Ach
genau.
ja. Ja, du warst, warte mal jetzt, wo warst du denn hängen geblieben? Wo
Ich mach's einfach
tauchte,
nochmal
mach
neu.
den nochmal neu hier den Satz. Hast du noch Meerschweinchen? Schließ den vorher an.
Ja, ich habe noch Fipsi gerade. Fipsi, du musst jetzt 1 ms spenden. Geht das? Ja, gut. Okay, er zeigt mir Mittelkralle, also nein.
Okay.
Bevor er mich hier noch anklappert oder auffrisst, ne?
Genau. Dann erzähl noch mal, was mit der Roheisenproduktion passiert.
Also, in der erhöhten Roheisenproduktion taucht das Gichtgas als gefährliches, aber nutzbares Abgas auf, das für die Ökologie schädlich war, aber das wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen war, um eben Kosten zu sparen. Gichtgas entsteht bei der Verhüttung von Eisenerz in Hochöfen.
Ja, und darin sind enthalten 55 bis 60% Stickstoff, 6 bis 12% Kohlenstoffdioxid, 2 bis 4% Wasserstoff und 28 bis 33% Kohlenstoffmonoxid. Als Stadtgas zur Versorgung der umliegenden Häuser war es nicht geeignet wegen der niedrigen Heizwerte.
Im obersten Hochofen wird die Gicht aufgefangen.
Sollte man auch bei der Gicht machen? Ist sehr schmerzhaft, wie ich schon von vielen gehört habe.
Ja, ist ja auch Gift im Körper. Kann aber nicht aufgefangen werden, um als Abgas Energie zu erzeugen.
Sollte sich die Medizin mal was überlegen.
Ja, dann könnte man, wie beim Gichtgas, es nutzen, um Wind in den Öfen zu erzeugen.
Sozusagen. Eine Wärmepumpe wäre das im menschlichen Körper. Spaß beiseite, das Gas nutzt man, um Wind für die Öfen zu erzeugen, als Antrieb für die Kompressoren und zum Aufheizen der Winderhitzer.
Der Rest ist für die Energieerzeugung und Beheizung von Glüh- und Wärmeöfen oder Ofen oder als Unterfeuerungsgas der Koksöfen. Wer heute an der Bottroper Kokerei vorbeifährt und eine starke, weit sichtbare Fackel sieht, so war das, wenn es überschüssiges Gas damals gab. Licht war kilometerweit nachts zu sehen. Bei über 1600 Grad werden alle Schadstoffe einfach abgefackelt. Da brauchte die Stadt Bochum keine Laternen anmachen nachts.
Ja, wir haben ja gerade über die Gasfackel gesprochen, das ganze Abfackeln, das fand natürlich in Bochum Mitte auch statt. Da brauchte man eben keine Laternen anmachen nachts, wie du schon gesagt hast. Das Gas wurde in den heute im Sprachgebrauch bekannten Gasometer aufgefangen, um dann an die Gaskraftzentrale weiterzuleiten. Der Oberhausener ist ja einer der bekanntesten. Im Betrieb gibt es noch den jeweils in Bottrop und Rheinhausen. In Oberhausen sind ja Ausstellungen drin.
Das stimmt. Die meisten dieser Maschinen überlebten den Zweiten Weltkrieg interessanterweise. Die Vorkriegsmaschinen liefen noch bis in die späten 1960er Jahre, bis die Gaszentrale einfach nicht mehr gebraucht wurde.
Die Gasdynamos haben leider nicht überlebt. Entweder sind sie in einen Hochofen verschwunden und wurden sozusagen recycelt oder abmontiert oder und auch verkauft. Wohin ist nicht nachvollziehbar. Somit stand die Halle erstmal leer und wurde nicht mehr richtig genutzt. Bis klar war, dass die nun unter Denkmalschutz gestellte Jahrhunderthalle nun für die Ruhrtriennale ein zentraler Spielort werden sollte.
Ja, und jetzt gibt's Kapitel 4. Die Vorbereitung der Halle für die Ruhr-Triennale.
Jo. Der Kostenaufwand war jedoch immens. Einfach war es auch nicht. Dafür kann man mit einem Gästeführer durch die Jahrhunderthalle gehen, der exklusiv für Bochum Marketing einen Rundgang macht. Aus der Sicht eines Lichttechnikers, Bühnentechniker, Horst Mühlberger. Den müsst ihr dann buchen, wenn ihr mehr wissen wollt, wie das Ganze abläuft. Er war zuständig für die Verkabelung, hat auch überall den Denkmalschutz beachten müssen und die Handwerker angeleitet. Die Handwerker und Elektriker hatten da nicht so Bock, logischerweise, weil es Mehrarbeit war. Und heute, wenn du in der Halle stehst, siehst du die Verkabelung für die Leuchten hinter den Stahlverstrebungen. Die wollten das einfach vorne dran klicken und tschüss. So.
Das hätte ziemlich bunt ausgesehen.
Ja, wäre auch damals nicht unbedingt denkmalschutzkonform gewesen. Man kann sagen, glücklicherweise hat der Denkmalschutz das so auch durchgelassen, wie es jetzt dann hinterm Stahlverhau war. Hätte ja auch anders ausgehen können, ne?
Durchaus, durchaus.
Bauträger war die Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit der Kultur Ruhr GmbH, einer hundertprozentigen Landestochter. Also hier war es erstmal wichtig, den Ort hauptsächlich den Bedürfnissen des Triennale, Triennale, des Triennale, boah, des Triennale-Programms anzupassen und es nicht als Mehrzweckhalle für alles anzupassen.
Musik, Sprech- und Tanztheater sollten den Innenraum nicht wesentlich verändern.
Und der Charme der fast sakralen Halle sollte bleiben. Und ja, da kam mal wieder Düsseldorf ins Spiel.
Der Kreis schließt sich sozusagen.
Mit dem Architekturbüro
Der
Petzinker.
Kreis schließt sich sozusagen.
Dann sag ihn jetzt nochmal.
Haben wir's? Gut. Der Kreis schließt sich sozusagen.
Mit dem Architekturbüro Petzinker und Pink. Lustig, ne? Wurde bei einem Wettbewerb ein renommiertes Büro beauftragt, es zu betreuen, die vorher auch das Stadttor in der Landeshauptstadt entworfen hat. Neu entworfen wurde nur die Hofspange und der Eingang im Süden der Halle.
Hofspange, nicht Haarspange oder ein Bauernhof?
Nee, das bedeutet eine Einrahmung eines Gebäudes, diesen aber nicht hermetisch abschließt und sich entlang des Innenhofs erstreckt. Sie ist die schmale Seitenbebauung aus Sichtbeton über der Südwestseite von der Jahrhunderthalle. Die 5 Etagen plus ein Kellergeschoss haben neben den Verwaltungsbüros auch die Künstlergarderoben und Lager. In Spitzenzeiten können hier mal eben 300 Schminktische installiert werden. Sie ist mit einem metallenen Streckgitter verkleidet. Das macht das Verwaltungsgebäude sogar fast unsichtbar gegenüber der Jahrhunderthalle. Sie schmiegt sich an der letztgebauten Fassade an der Jahrhunderthalle. Hier ist also auch der Künstlereingang mit der Pförtnerloge und auch da musste das auch erstmal von mir nachrecherchiert werden. Es ist ein architektonischer Begriff, der oft in Altbauquartieren, Industriebauten mit Werkhöfen, Kasernen oder Verwaltungsanlagen oder Wohnhöfen mit Seitenflügeln gemacht wird.
Also eine Modernisierungsmaßnahme, die Denkmalschutz nicht unbedingt schmälert.
So kann man es sagen. Die Architekten sprachen von Wellenbewegung von ihrer Glasfassade, weil Betrachter bei Annäherung dort schon das ihm stattfindende Leben sehen konnten. Also wenn du da hingehst, dann siehst du halt schon die Leute da drin und ist dann eine Wellenbewegung, weil die ja hin und her laufen, die Leute. Und wie bei der in den Nachkriegszeit gebauten Theatern mit großen Fassaden und mit großen Fenstern, wie zum Beispiel auch das Bochumer Schauspielhaus, da siehst du das Publikum ja auch von Weitem schon und willst einfach rein, weil du wissen willst, was da gespielt wird.
Ja, die Hallen wurden jetzt aber anders eingeteilt. Die Halle 1 ist also die große Jahrhunderthalle mit den späteren nach Westen hin angebauten Gebäudeteilen mit 86 Meter Länge, 26,5 Metern Breite und 21 Meter Höhe. Die größte der nun in vier Teilen genutzten Gebäudekomplexes.
Die Halle 2 hat 70,5 Meter Länge und ist die 1927 erbaute Halle. Man hat die Bezeichnung etwas verändert in dieser Zeit. Sie hat mehr Licht durch die eingebauten Fenster. Sie ist 38 Meter breit und tatsächlich höher als die ursprüngliche Ausstellungshalle, nämlich 38 Meter. Hier haben auch große Krananlagen ihren Nutzen gehabt.
Halle 4 ist hinten der Bereich. Die Hallen insgesamt können mit großen Vorhängen abgeteilt werden. So wirken sie auch etwas schallisolierend zur nächsten Halle hin oder machen einfach den Raum kleiner für die jeweilige Situation der Nutzung. Halle 4 ist 71 Meter lang und 22,5 Meter hoch.
In der Halle 4 sind auch zwei Originalkräne, die allerdings nur optisch für den Denkmalschutz da sind. An ihnen kann die Beleuchtungstechnik hängen. Insgesamt sind 12 neue Brückenkräne eingebaut worden, die den Originalen ähnlich sind. Beleuchtung, Schallelemente sowie Dekoration oder Dinge, die für eine Veranstaltung wichtig sind, werden so in gewünschte Positionen gebracht. In den Brücken sind auch die Sprinkleranlagen eingebaut worden. Man weiß ja nie, ob etwas in Brand gerät und die Bestimmungen sind ja extrem geworden im Laufe der Jahre. Das hatten die hier vorher so nämlich nie. Für den Zuschauer- und Bühnenbereich sind einzelne Stufentribünenelemente erstellt worden. Es ist flexibel einsetzbar in jeder Halle und jederzeit innerhalb weniger Tage umbaubar, was sie gegenüber anderen Spielorten viel flexibler umnutzen kann.
Insgesamt sind in Halle 1 1.700 Plätze, in Halle 3 1.600 Plätze und in Halle 4 circa 1.000 Zuschauerplätze.
Ja, die Schallisolierung in der Halle war ein großes Problem. Die erwähnten großen Tücher sind schwer und schwarz. Die schlucken neben unter Dachdämmplatten circa 2 Sekunden von der 10-Sekunden-Verzögerung, die für eine Veranstaltung nicht gut ist. Ich habe mir das erste Ruhr-Triennale-Musical mit Lars Eidinger angeschaut. Ich habe da kaum was von Verzögerung gemerkt. Übrigens gibt es da auch eine Fußbodenheizung und im Sommer kann die auch den Boden kühlen.
Kapitel 5, die Ruhr-Triennale.
Ja, wir kommen zum Schluss. Dr. Gerard oder Gérard Mortier leitete die Salzburger Festspiele, bevor er der erste Intendant der Ruhr-Triennale wurde von 2002 bis 2004. Danach ging er zur Pariser Oper. Er war begeistert von dieser Möglichkeit, im Ruhrgebiet an verschiedenen Stellen eine neue Kunst entstehen zu lassen. Die alten Industriehallen wurden in die Kunst von Theater und Musik integriert. Einmalig in der Welt war und ist das bis heute ein Vorbild auch für andere in ihrem Strukturwandel geworden.
In Gelsenkirchen, wo unser nächster Podcast uns hinführt, hat die nordrhein-westfälische Landesregierung als Gründerin der Ruhr-Triennale den Veranstalter Kultur Ruhr GmbH eingesetzt.
3 Jahre wurden insgesamt 41.000 Euro, 410.000 Euro oder 41 Millionen rausgehauen. Frage und Quiz für dich.
Ui, dann denke ich mal 41 Millionen.
Ganz genau. Am 30. April 2003 wurde die Hauptsaison in der Bochumer Jahrhunderthalle eröffnet.
Was ist das Besondere für die Theaterkunst?
Die Theaterregisseure haben anders über Stücke gedacht und sie angepasst an die Ruhrgebietsspielorte mit ihrem Metall, den Geruch, den sie verströmen oder das Aussehen. Du musst einfach mal in die Halle gehen, dann merkst du das, was da abgeht, auch bei den künstlerischen Köpfen. Also keine Ahnung, aber es war schon so sehr innovativ als eine neue Form von Kunst.
In dem Jahr gab es 23 Produktionen mit 129 Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Das war schon ganz schön viel.
Und es sollte natürlich verlängert werden, das Spektakel, was ursprünglich nur für 3 Jahre irgendwie geplant war, sollte dann alles alle 3 Jahre stattfinden. Und heute ist es jeden Tag so, eigentlich jedes Jahr so, wollte ich eigentlich sagen. Wer sich mehr mit der Jahrhunderthalle beschäftigen möchte, kann leider nicht mehr die Heftausgabe von Ulrike Robeck bekommen. Genauso wenig wie ihr Heft über die Gaskraftzentrale. Ich würde mal schauen, ob man sie noch antiquarisch bekommen kann. Oder in hier Stadtbücherei mal gucken.
Ansonsten findet ihr alles bei der Krupp-Stiftung im historischen Archiv Krupp in der Villa Hügel.
Genau, da der Bochumer Verein ja von Krupp gekauft wurde, so hat er auch alle historischen Dokumente bekommen, die nun im Kruppschen Archiv schlummern. So kann man in der Stadtbücherei mal vorbeischauen oder im Bochumer Stadtarchiv. Es wird sich dort bestimmt auch das ein oder andere Buch finden.
Und wie war es für dich bei Lars Eidinger?
Ich will das nur kurz anreißen, denn das war ja dieses Jahr das Eröffnungsspiel, Theaterstück, Musical. Also war schon sehr innovativ da für mich. Ich war tatsächlich zum ersten Mal bei einer Veranstaltung, solange ich hier wohne, 30 Jahre, war ich wirklich zum ersten Mal bei einer Ruhr-Triennale und zum ersten Mal drin und war ja auch vom Bochum Marketing dafür eingeladen. Und reiß das aber auch jetzt nur kurz an. Also das Musical hieß I Did It My Way. Kennst du?
Ja
Nein.
klar, das habe ich schon mal, das Original von Sinatra-Lied und das haben sie dann ein bisschen mit eingebaut.
Genau, das ist der Aufhänger gewesen, war also eine gelungene Vereinnahmung der Protestwelle in den 1960er Jahren. Gespielt hat da Larissa Sira oder Saira, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht mit dem zweiten Namen, Sira Herden. Sie sang die weibliche Hauptrolle Nina Simone. Die Texte gingen allesamt auf den Kampf für mehr Rechte für Schwarze und auch um mehr Frauenrechte, die sie damals hatte. Und Frank Sinatras Stimme, naja, die ist natürlich wirklich nicht einfach zu imitieren und das wollte Lars Eidinger auch nicht. Also seine Stimme kam ja überhaupt nicht dran und das war so der Kritikpunkt der Leute, die sagen, ja, er kann ja nicht wie Frank Sinatra singen. Ne? Aber ich sag mal so, das hatte der auch gar nicht vor. Der hat es selbst anders interpretiert. Aber für ihn war es wirklich, ich habe ihn in Interviews gesehen, eine völlig neue Herausforderung, weil er das vorher noch nie gemacht hat. Er wurde wahrscheinlich gefragt und gesagt, ach, weißt du was, ich mache das einfach mal. Und ich persönlich, ich fand es genial gemacht. Also von beiden. Also die Sängerin, die Herden, die war klasse, die ist auch Musikerin und Sängerin und hat das ganz, ganz toll gemacht. Auch die Tänzerinnen und Tänzer, die da auftauchten. Ich weiß gar nicht, was du jetzt sagen solltest. Ich habe hier Pünktchen gemacht. Vielleicht wolltest du einen Kommentar machen oder so.
Also, da ich ja mit Stimmenimitation so ein bisschen was mache, kann ich wirklich sagen, die Stimme von Frank Sinatra ist sehr speziell und wirklich nicht leicht zu imitieren. Weil es ist so ein Mittelteil zwischen tief, aber harmonisch. Wenn
Genau, und
dann,
dann.
now,
Ja.
the time is here. Ne? Das ist ja ein ganz besonderer Tonfall, den er hat.
Er hat ja auch reichlich geraucht und gesoffen. Also da wird die Reibeisenstimme
Oh
wahrscheinlich dadurch
ja.
erzeugt worden sein. Und Lars Eidinger ist, glaube ich, das Gegenteil. Stimmlich auch. Also er hat es auch nicht versucht, ne? Also er hat das in seiner Art und Weise selbst gespielt und ist schon was Besonderes, eine tolle Herausforderung. Also die Sängerin war übrigens auch wirklich sehr passend und ja, da war auf der Bühne war ein Haus, so wie man das so kennt, wenn man so die amerikanischen Filme so guckt. Kennst du Mississippi Burning?
Ja, kenne ich.
Wo es um Ku Klux Klan und Mord in der Richtung ging mit Willem Dafoe und wie ist der kürzlich dieses Jahr, letztes Jahr verstorbene Schauspieler noch, Gene Hackman.
Gene
Genialer
Hackman war
Film,
das,
mal
ja.
so ein Tipp, das zu gucken. Da geht es auch um diesen Rassismus, der ja wieder da ist, ne? Muss man ja einfach so sagen, weltweit leider. Und da gibt es so diese typischen Holzhütten. Und es spielt sozusagen auch wahrscheinlich dann in New Orleans, gehe ich mal von aus. Und dann hat man diese Holzhütte dann gehabt mit 2 Etagen und man hat auch schon mal die Schauspielerinnen bzw. Sängerinnen und Sänger, die waren also auch mal hinter dem Haus, also man konnte durch die Fenster dann gucken und an den Seiten waren wie so Diafilme, die man an die Wände so gepackt hat. Am Ende waren dann oder zwischendurch schon mal so Sequenzen, wo man auch Martin Luther King gesehen hat. Und oben rechts war dann in Englisch der Text, der gesungen wurde, und links war der Deutsch übersetzt. Also wenn man wissen wollte, was das Englische alles heißt, dann konnte man die Übersetzung halt lesen. Leider ist das so zweimal ausgefallen. Ich meine, es war Premiere, da fällt schon mal was aus. Und obendrauf, auf dem Dach, war dann das Orchester, was dann die Songs gespielt hat, live. Also das war wirklich, man saß auch in der Höhe des Orchesters und guckte so runter. Also ich habe zumindest in der Höhe gesessen. Und der Schall kam dann von dem Orchester und die Sänger und Sängerinnen haben eher so nach oben hingesungen. Das war schon, also ich fand es toll, dafür, dass ich das erste Mal sowas gesehen hatte und hätte es auch weiterempfohlen. Alles andere habe ich zeitlich leider nicht geschafft. Vielleicht nächstes Jahr, mal gucken. Ja, nächstes Jahr
Ja.
werde ich wahrscheinlich schauen, dass ich da hinkomme. Ich habe auch die Vorsitzende des Vereins für die Ruhrtriennale, Fördervereins, da kurz angesprochen. Vielleicht gewinne ich die ja für einen Podcast. Mal sehen. Ja,
Wäre
ich
auf
glaube.
jeden Fall sehr interessant.
Ja, war es auch. Und wir sind dann irgendwie durch, ne?
Na, auf jeden Fall. Dann sind wir durch. Über die Ruhrtriennale mit ihrer Geschichte machen wir noch mal ausführlichen Podcast, richtig?
Ja, natürlich, denn die Ruhrtriennale, das macht keinen Sinn jetzt. Wir haben die Hunderthalle beschreiben wollen und mal nur anreißen, die Ruhrtriennale, die ja nun mal einen Punkt da hat. Ne? Und jetzt einzelne Beleuchtungen und wie viel Ampere da durchgehen, das will keiner wissen. Könnte ich
Nee.
euch alles mitteilen, aber es wäre, würde den Rahmen sprengen. Ihr habt ja schon so viel gehört über Verfahren. Ich wollte jetzt aber auch selbst beim Recherchieren nicht unbedingt noch die Gebläse erklären. Also da könnt ihr selber mal forschen. Also die Verfahren fand ich wichtig, weil es da wirklich darum ging, den Bochumer Verein zu erklären und da müsste auch reichen. Wir haben 4 Teile
So ist es.
gemacht und der ist jetzt ein bisschen kürzer geworden. Wir haben ein bisschen mehr lockerer auch reden können, als sich streng ans Skript zu halten. Und ich denke, es war mal ein bisschen lustiger nach dem letzten schweren und damit wäre es dann halt abschließend, ne? Aber ich bin auch sehr müde. Ich könnte jetzt pennen gehen, ne? Ich bin echt platt.
Ja, glaube ich dir. Aber zum Abschluss noch zwei Sachen, zumindest gleich die Schweigeminute, ne, für die Eschede Unglückslacher da, ne? Und zum Abschluss müssten wir heute mal wieder was machen, und zwar ein Ruhrpottwort.
Ja, genau. Ich habe ja gesagt, pennen, ne? Ist ja nicht unbedingt ein Ruhrpottwort. Das hat nämlich der Pottfluencer Aßmann gesagt. Und hat da aber auch nicht viel zu erklärt und hat da höchstens diskutiert, ob man das überhaupt noch sagen darf. Penner. Ging um Penner. Nicht um Pennen, sondern um Penner. Und ich habe dann mal mein schlauen Buch von Peter Hannen geguckt. Ne, Honnen heißt er. Wo kommt das her? Der hat ein bisschen nämlich so geforscht. Rheinische und westfälische, beziehungsweise plattdeutsche Sprache, Ruhrgebiet und Rheinisches. Und da steht da tatsächlich drin, Penner, ja, aber das stammt nicht aus dem Ruhrpott, logischerweise. Es ist kein Ruhrpottwort, also es ist aus dem Rotwelschen, also aus der Gaunersprache.
Und woher genau?
Ne, das ist ähnlich wie Maloche, was ja auch kein Ruhrpottwort ist. Ne?
Das
Also
stimmt.
Rotwelsch, Gaunersprache ist so schon viel, viel früher, vor Jahrhunderten entstanden und rutschte so in die Umgangssprache. Und es könnte aber auch aus dem Westjiddischen von Panay, übersetzt müßig, abstammen. Also
Das
müßig
kommt
und
hin.
pennen könnte ja, ne? Oder
Das kommt
ein
hin, ja.
Penner, der so bettlerartig so in der Ecke liegt, ne? Ist aber natürlich schon sehr, ja, ich sag mal, wirklich nicht so ein schönes Wort. Genau wie Passelacke, ne? Also.
Genau.
Und im Rotwelschen, also in der Gaunersprache, ist es Herberg oder Schlafstelle. Als Ableitung aus Bonne, das erstmals 1687 belegt wurde. Und es ist Jiddisch für Binjan oder Binjan, Gebäude. Oder dem Jiddischen Pene, Penne, Pino, was übersetzt Winkel, Ecken heißt. Also ein Penner liegt in der Ecke. Könnte ja sein, dass das da irgendwie der Ursprung ist. Und man muss ja nochmal überlegen, meistens waren Juden gezwungen, auf Wanderschaft zu gehen und haben dann sprachlich natürlich auch entsprechende Dinge von hier nach da gebracht und wahrscheinlich auch dieses Jiddische ins Deutsche einfließen lassen. Und sie waren ja oft Wandergesellen oder Wandergewerbetreibende, eher Wandergewerbetreibende. Und mehr durften die ja nicht, außer, ich glaube, Kredite vergeben und auf Wanderschaft gehen, um ein bisschen Geld zu verdienen, weil sie nirgendwo gerne gesehen wurden.
Oh, und was ist mit der Penne?
Richtig, da habe ich auch nochmal nachgelesen. Die Schule,
Gibt
also der,
es auch?
die hat mit dem Penner nichts zu tun. Die Schule, also der ältere Ausdruck für Schule, geht zurück auf ein altes Wort für Federbüchse, wo Feder Penner hießen. Also mit A geschrieben, nicht mit ER, wie ihr jetzt
Mhm.
denkt. Daraufhin ist im 17. Jahrhundert der Penal entstanden. So wurden Jungstudenten Penal genannt, später die Gymnasiasten. Sie wurden Penela, merkst du? Kennst du, ne? Penela und später kam die Penne aus diesem Wort für Schule dann hinzu. Also Pennen ist die umgangssprachliche deutsche Variante im gesamten deutschen Sprachraum. Es ist kein, ich betone, kein Ruhrgebietswort. Es ist zwar hier verbreitet, aber auch im Rheinland, in Berlin-Brandenburg, in Hamburg, Norddeutschland, auch in Bayern und Baden-Württemberg. Dort zwar aber etwas weniger, aber es ist bekannt. Und auch in Österreich und in der Schweiz ist es sogar bekannt. Aber dort wird es natürlich im Sprachgebrauch nicht so genutzt. Ich glaube, im Ruhrgebiet wegen der Situation. Wenn einer nicht arbeiten war, war ein Penner. Da hat man wahrscheinlich dann im Sprachgebrauch Penner negativ behaftet, doch viel, viel mehr benutzt als in manch anderer Region. Deswegen denkt man, das ist ein Ruhrpottwort, ist aber nicht so.
Ja, das Wort Pennen ist jedoch wirklich im Ruhrgebiet mehr als genug gut durchgenudelt worden.
Ja, Stichwort. Penne ist übrigens das Gericht, als Gericht auch was anderes. Ne? Fallen dir noch andere zusammenhängende Wörter ein?
Nicht wirklich, ne? Penalsaal, Penner, ja, pennt der Penner im Penalsaal und hinterher was im Pauker oder so, kann man natürlich zusammenknüpfen. Aber sonst fällt mir so mit Penne höchstens noch die Nudelsorte ein und das schmeckt sehr gut.
Das stimmt. Ah,
Soße und ein
das
bisschen Käse
die Penne.
drüber, ja, immer gerne.
Es gibt natürlich im Sprachgebrauch die Penner für Landstreicher und Bettler, wie schon erwähnt. Dazu wird hier und da auch Heckenpennes oder Heckenpenner gesagt. Habe ich selber noch nicht gewusst, dass man das sagen kann. Und Penntüte ist übrigens ein Schlafsack. Schon gehört.
Ja, der Pennbeutel ist der Langschläfer. Pennerwasser ist billiger Fusel und Schnaps.
Ja, Penlünen habe ich auch zum ersten Mal gelesen beim Recherchieren und bedeutet übrigens Schlafanzug. Und dann gehe ich mir jetzt mal anziehen und dann sage ich mal gute Nacht, Glück auf und bis zum nächsten Mal, Jack, wa?
Auf jeden Fall.
Euch viel Spaß und Stahlfluss heißt ja nicht, sondern auch Glück auf für die Leute, die
Genau.
sich dafür interessieren. Und wir, ihr könnt jetzt dranbleiben, wir bleiben jetzt noch eine Minute in der Schweigeminute und dann
Ganz
sehen wir
genau.
uns nächste Woche. Über 150 Jahre Gelsenkirchen wieder.
Das war jetzt die Ausstrahlung für Hitradio Ruhr und ihr könnt alle Informationen natürlich noch bei ruhrpottologe.de eine Woche später dann abrufen. Die Quellenangaben und so weiter sind dann aber auch in den Shownotes auf allen Podcast-Kanälen. Und unser Video seht ihr bei robotologe.tv und bei Jack Tango in YouTube. Für die Tonprobleme am Anfang entschuldige ich mich. Das Mikrofon war nicht richtig angeschlossen. Kommentiert, liked und teilt uns. Dankeschön. Und jetzt zu der Schweigeminute für die Opfer von Eschede. Macht mit und bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal.